gebeten. Unser Herr und Gott, darum bitten wir dich, dass kein Feind uns rauben kann, den Trost deines Wortes. Und Herr, dass wir diesen Trost, diese Zusage, diese Gnade deines Wortes recht erfassen, recht verstehen. Damit, Herr, es wirksam wird in unserem Leben. Dass es unseren Glauben stärkt, unsere Hoffnung lebendig macht. Herr, wir bitten dich, gebrauche dein Wort hier und heute unter uns. Amen. Wer von euch zur Miete wohnt oder mal zur Miete gewohnt hat, der wird es kennen, wenn man auf einen besonderen Brief wartet, der einmal im Jahr mit Spannung erwartet wird. Die Nebenkostenabrechnung. Hier wird aufgelistet, was du an Heizmitteln und an Wasser und an Strom verbraucht hast und wie viel du mit der Miete monatlich eingezahlt hattest. Und nach einer langen und oft komplizierten Tabelle, wo man nicht so ganz einfach durchsteigt, kommt irgendwo am Ende dann eine Zahl heraus. Und entweder steht ein Minus davor oder kein Vorzeichen. Und ich erinnere mich zum ersten Mal, als ich solch einen Brief erhalten habe im Studium, da gab es ein großes Rätselraten unter all den Studenten. Meint das Minus jetzt vor dieser Zahl ganz am Ende etwas, dass etwas ausgezahlt werden muss, dass quasi ich zu viel eingezahlt habe, oder dass ich noch etwas nachzahlen muss? Und je nach Auflistung ist es da nicht immer ganz einfach, dieser Rechnung zu folgen. Und die meisten Menschen, sie stellen sich die Rechnung des ganzen Lebens, ja, die Rechnung des Himmelreiches, des ewigen Lebens vor wie eine Nebenkostenabrechnung. Ich zahle gute Werke ein, jeden Monat sammle ich ein bisschen was an guten Werken, aber natürlich verheizt sich auch so einiges an Sünden. Und am Ende des Tages hoffe ich, dass etwas Positives bei rauskommt und ich nichts nachzahlen muss. Und aus diesem Verständnis kommt übrigens die Lehre von dem Fegefeuer, eine Nachzahlung, die allerdings nicht biblisch ist. Die Bibel erklärt eine ganz andere Rechnung, nämlich die Rechtfertigung. Das ist nicht wie bei einer Nebenkostenabrechnung, wo gute Werke mit dem Sünden gegenübergestellt werden, sondern die Rechtfertigung ist das Zentrum der guten Botschaft, des Evangeliums. Es ist das, was Gott uns in seinem Wort aufzeigt und von größter Bedeutung ist. Und ich hoffe, dass niemand heute Morgen diesen Raum verlässt, der nicht verstanden hat, was Rechtfertigung bedeutet. Martin Luther, der Reformator, er schrieb über diese Lehre der Rechtfertigung: Wo dieser Artikel steht, da wird auch die Kirche stehen. Wo er fällt, da fällt die Kirche. Da hört Kirche auf, Kirche zu sein, wenn nicht verstanden wird, diese Lehre der Rechtfertigung. Ja, die ganze Reformation, sie gründete sich auf dem richtigen Verständnis der Rechnung von der Gerechtigkeit, von der Rechtfertigung. Und wer sich hier verrechnet, der verliert mehr als nur eine Wohnung. Er verliert das, worum es in der Kirche, der Gemeinde gehen sollte. Er verliert die Gemeinschaft mit Gott, den Frieden mit Gott, ja, das Wohnen und Leben mit Gott in Ewigkeit. Es ist also sehr wichtig, dass wir verstehen, worum es hier geht. Aber keine Sorge, es ist nicht nur irgendeine abstrakte Formel, die wir versuchen müssen, durchzurechnen. Wenn Paulus über die Rechtfertigung schreibt, dann zitiert er besonders gerne einen Vers aus 1. Mose Kapitel 15. Und diesen Vers wollen wir uns heute auch in der Predigt einmal genauer anschauen, denn in diesem Vers erkennen wir den Kern und das Wesen der Rechtfertigung. 1. Mose, Kapitel 15, und wir lesen den Vers 6. Vers 6. Und er, das ist Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Die Rechnung der Gerechtigkeit habe ich diese Predigt überschrieben. Und wir fragen uns zunächst, erstens, inwiefern war Abraham gerecht? Inwiefern war Abraham gerecht? Das Ergebnis, welches Abraham erhält, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein großes Wort. Es bedeutet hier nicht nur ein ordentliches oder ein tugendhaftes Verhalten. Es ist mehr als nur Fairness oder Gleichbehandlung. So wird Gerechtigkeit manchmal gebraucht. Aber Gerechtigkeit bedeutet, dass etwas mit dem geltenden Recht völlig übereinstimmt. In unserer Stelle ist es nicht nur ein menschliches Rechtssystem, sondern Gott selbst rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Was für ein Maßstab ist also dahinter? Was für ein Recht steht dahinter, wenn hier von Gerechtigkeit die Rede ist? Die Gerechtigkeit, die Abraham hier zuteil wird, ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht nur vor Menschen. Es ist die Gerechtigkeit, die dem Maßstab von Recht und Gesetz Gottes entspricht. Und wir müssen bedenken, Gerechtigkeit steht immer im Verhältnis. Wir sagen zum Beispiel, wenn wir das Fleisch für die Kinder zerkleinern, wir machen es in mundgerechte Häppchen. Ja, alle Mütter kennen das Phänomen. Man muss das Essen in mundgerechte Häppchen oder Portionen aufteilen. Es sind also Portionen, die der Größe des Kindermundes entsprechen, die angemessen sind für einen Kindermund. Und Eltern nehmen also einen kleineren Löffel und schneiden ein kleines Stück ab, weil ein großer Erwachsenenlöffel oder ein großes Stück Fleisch gar nicht in den Mund passt. Ein Kind, das gar nicht kauen kann. Mundgerecht bedeutet, es entspricht dem Mund. Bei Gott geht es aber in die andere Richtung. Gerechtigkeit muss seiner Größe und seinem Wesen und seiner Erhabenheit entsprechen. Hier muss nicht etwas verkleinert werden, sondern Gott, er ist der Große und Vollkommene und Heilige und Herrliche. Und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, sie muss gottgerecht sein. Das, was gottgerecht wird, das sind keine kleinen Kinderportionen. Das sind nicht die ein paar Pfadfindersprüche, sondern Vollkommenheit, weil Gott vollkommen ist, heilig und gut. Ist auch nur das vor ihm gerecht und kann als Gerechtigkeit gelten, was ihm entspricht, was vollkommen, heilig und gut ist. Gott spricht hier von einer Gerechtigkeit, die ihm entspricht, die vor ihm gilt. Und nicht nur vor Menschen in einer angepassten, in einer abgestuften, in einer verkleinerten Portion. Wir sprechen hier von Gerechtigkeit in Bezug auf Gott. Gottgerechte Gerechtigkeit. Abraham wurde diese Gerechtigkeit zuteil, und zwar wurde sie ihm von Gott angerechnet. Anrechnen. Das ist ein überaus wichtiges Wort hier. Anrechnen. Hier steht anrechnen und nicht ausrechnen. Das klingt sehr ähnlich, macht aber einen Unterschied. Gerechtigkeit ist keine Addition von guten Werken, die hier beschrieben wird. Gerechtigkeit ist nicht die berechnete Summe von allem, was Abraham richtig gemacht hat und alles, was er gut gemacht hat und alles, was zu loben ist, all das, wo er sich gut eingesetzt hat, wo er was Gutes getan hat. Hier steht nicht, und er glaubte dem Herrn und Gott rechnete es für ihn als Gerechtigkeit aus. Dabei verstehen das so viele Menschen genau so. Gott rechnet hier nicht Gerechtigkeit aus. Er rechnet Gerechtigkeit an. Es bedeutet auch nicht, dass Abraham nur so wirkte, als sei er gerecht und er Gott irgendwie etwas vorspielen konnte. Stellt euch mal vor, die Situation, wenn der Bräutigam zum Trauzeugen sagt, ich habe damit gerechnet, dass du die Ringe dabei hast. Dann kann das eine ziemlich peinliche Geschichte werden. Man rechnet mit etwas, der andere gibt dem Anschein, Mensch, er wirkt doch wie ein so ordentlicher Mann, ich habe damit gerechnet, dass du daran denkst, dass du die Ringe mitbringst. Und am Ende ist es doch ganz anders. Aber Abraham, er wirkte nicht nur so ordentlich und korrekt, so dass es heißt, und Abraham glaubte Gott und er rechnete bei ihm mit Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit war nicht hier eine Scheingerechtigkeit. Und es war auch keine von Gott in Abraham gewirkte Gerechtigkeit. Die römisch-katholische Kirche, sie spricht von einer eingegossenen Gerechtigkeit. In dem Sinne, dass Gott den Menschen Gerechtigkeit irgendwie so einträufelt. Und das wächst dann und wächst immer mehr und der Mensch kann das gebrauchen. Und irgendwann sieht Gott auf den Menschen und sagt, da ist ja Gerechtigkeit. Hier heißt es nicht, und er glaubte Gott und es regnete Gerechtigkeit in ihn ein. Das sind alles mehr oder weniger verbreitete Vorstellungen, wie Abraham zur Gerechtigkeit kam. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel, sie schreibt, die Gerechtigkeit wurde angerechnet. Anrechnen bedeutet, hier findet eine Erklärung statt. Eine rechtliche Erklärung, ein gültiges Urteil, das gesprochen wird. Gerechtigkeit wird Abraham angerechnet, zugesprochen, erklärt. Er wird für gerecht erklärt. Gott erklärt Abraham für gerecht, nicht weil Abraham in irgendeiner Form so völlig gerecht war oder völlig gerecht schien, sondern die Gerechtigkeit empfängt Abraham, weil Gott ihn für gerecht erklärt. Es liegt an diesem Urteil Gottes, dass Abraham Gerechtigkeit angerechnet wird. Es ist ein Geschenk Gottes, ohne dass Abraham es verdient hätte oder irgendwie in seinem Leben erwirkt hätte. Der Richter sagt zu dem Angeklagten, ich erkläre dich für unschuldig. Vor dem Gesetz bist du frei und kannst frei ausgehen, als hättest du nichts verbrochen. Aufgrund der Autorität und der Befugnis des Richters ist der Angeklagte nun ein freier Mann. Und das nicht, weil er seine Unschuld beweisen konnte oder weil er sich selbst rechtfertigen konnte. Und auch nicht, weil er vielleicht hoch und heilig versprochen hat, sich von nun an zu bessern und ein neuer Mensch zu werden. Sondern der Angeklagte, er wird für gerecht gesprochen, weil der Richter dieses Urteil fällt. Rechtfertigung ist eine Erklärung der Gerechtigkeit, deren Grund nicht in uns Menschen liegt, sondern außerhalb von uns. Und das ist faszinierend. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt der biblischen Rechtfertigungslehre. Eine Gerechtigkeit weder aufgrund unserer Werke noch einer Entwicklung der Heiligung in unserem Leben, sondern der Grund liegt bei Gott, nicht bei uns. Gott rechnet Gerechtigkeit an, die nicht aus dem Menschen kommt oder in dem Menschen zu finden ist. Und wenn wir das Prinzip der Rechtfertigung verstehen, dann ist es umso erstaunlicher, wann wir diese Anmerkung in dem Leben von Abraham finden. Mose, der diese Zeilen unter der Inspiration des Geistes aufgeschrieben hat, er gibt diese Bemerkung von dieser angerechneten Gerechtigkeit zu einer Zeit, wo man ganz schnell auf die Idee kommen könnte, zu sagen, ja, Abraham war ein ausgesprochen frommer und gerechter Mann. Er hat seiner Heimat den Rücken zugekehrt auf das Wort Gottes, er war gehorsam, er hat den Götzendienst aufgegeben, er führt ein ordentliches Leben, Gott sieht seinen Mut, seine Liebe zum Nächsten, seine Bescheidenheit, er hat heldenhaft gegen die einfallenden Könige gesiegt im Glauben. Abraham war doch ein Vorbild. Wenn jemand Gerechtigkeit verdient hat, dann doch dieser Mann Abraham. Wenn jemand Werke aufzuweisen hatte, dann doch dieser Abraham, von dem wir lesen, oder? Ist er nicht dieser große Glaubensheld? Doch genau inmitten des großen Triumphes, da wo er gerade zurückkommt von einem großen Sieg, da sagt der Heilige Geist, Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Es ist eine angerechnete Gerechtigkeit, nicht eine verdiente Gerechtigkeit. Und als Paulus, der Apostel, diesen Vers in Römer 4 zitiert, hört einmal, was er dazu erklärt. Was wollen wir denn sagen? Hat Abraham unser Vorfahre nach dem Fleische nachgefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Hat Paulus Abraham etwa als Gottlosen bezeichnet hier? Als einen, der keine Werke vorbringen kann? Der die Gerechtigkeit nicht verdient hat? Dem Gott nichts schuldig war? Oh ja. Abraham glaubte an den, der den Gottlosen rechtfertigt. Das ist Abrahams Hoffnung. Und bei all dem guten und vorbildlichen Verhalten, das wir tatsächlich bei Abraham lernen können, er hatte keinen Verdienst vor Gott. Oder anders, Gott war ihm nichts schuldig. Nichts. Aber Abraham glaubte daran, dass Gott selbst ihn, der es nicht verdient hatte, ihm, dem Sünder, den Ungerechten, dass er ihn gerecht sprechen kann. Abraham glaubte an die Rechtfertigung und so wurde ihm Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte an den Gott, der rechtfertigt. Und wenn schon Abraham nur auf diese Weise gerecht gesprochen werden konnte, Gerechtigkeit empfangen konnte, wie viel mehr du und ich? Denn wenn du ehrlich bist und über dein Leben nachdenkst, weißt du, deine Sünde übersteigt bei weitem all das, was du meinst, du an Gutes getan zu haben. Bei weitem. Lieber Freund, Die einzige Hoffnung, die wir haben, ist die Hoffnung Abrahams, der ein so viel besseres Leben geführt hat als du und ich. Der Gott, der den Gottlosen rechtfertigt, der Gerechtigkeit anrechnen kann, der den Schuldigen freisprechen kann. Nun kennst du diese Gerechtigkeit. Hast du diese Gerechtigkeit empfangen? Nun, dazu ist Glaube notwendig. Und das ist unsere zweite Frage. Welche Rolle spielt denn der Glaube? Wir lesen ja hier, und er, Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Die Gerechtigkeit geht von Gott aus. Gott rechnet Abraham die Gerechtigkeit an, aber im ersten Teil des Satzes erfahren wir doch, dass auch Abraham etwas dazu beiträgt, oder? Er glaubte dem Herrn. Ist es vielleicht so zu verstehen, dass der Glaube von Abraham als besonders gutes Werk angesehen wird? Ist der Glaube für Gott vielleicht wichtiger und bedeutender als alle Werke der Gerechtigkeit, so dass der Glaube das alles aufwiegt? Er stellt immer vor, wie ein Kunsthändler, und er weiß, er geht auf so einen Trödelmarkt und er weiß, ach, diese Vase, ach, die ist eigentlich keine 1000 Euro wert, vielleicht 20, vielleicht 100, aber keine 1000, aber diese Vase, sie erinnert mich an die Vase meiner Großmutter. Und wenn ich die Vase anschaue, dann hat das einen emotionalen Wert für mich. Und er kauft diese Vase für einen viel zu hohen Preis, einfach weil es ihm besonders wichtig ist, besonders schön empfindet. Tatsächlich verstehen einige Ausleger den Vers so, dass der Glaube als eine Tat des Menschen höher gerechnet wird als all die anderen guten Werke, die wir tun müssten nach dem Gesetz, und ist deswegen in den Augen Gottes der Mensch dennoch als gerecht erklärt werden kann, solange er glaubt. Ist der Glaube sozusagen die Ersatzwährung, um Gerechtigkeit zu erwerben? Anstatt Gehorsam des Gesetzes, ist der Glaube sozusagen das, womit wir bezahlen können? Doch Paulus schreibt, es ist nicht aus Werken. Abraham tat kein Werk. Und darum kann auch der Glaube Abrahams nicht als Werk gerechnet werden. So geht die Rechnung nicht auf. Die Anrechnung, schreibt Paulus, geschieht nach Gnade, nicht als Lohn. Es ist freie Gnade, es ist ein freies Geschenk, es ist nicht gegen Bezahlung, es ist keine Schuldigkeit, es ist kein Lohn für ein Werk, auch nicht ein Werk des Glaubens. Welche Rolle spielt also der Glaube? Der Glaube gehört ja unbedingt dazu, und auch da macht der Apostel Paulus keinen Hehl darum, es ist die Rechtfertigung durch Glauben. Es findet keine Rechtfertigung ohne Glauben statt. Aber welche Rolle spielt der Glaube? Was hat der Glaube mit der Rechtfertigung zu tun? Nun, der Glaube, er führt uns zu dem wesentlichen Teil in der Rechtfertigung. Er verbindet uns mit Jesus Christus. Glaube ist das einzige Mittel, das uns mit Jesus Christus verbindet. Glaube ist kein Werk, keine Tugend, keine heldenhafte Tat. Glaube bedeutet, sich Jesus persönlich anzuvertrauen. Und darüber hinaus ist es sogar noch eine Gabe von Gott. Jesus, nicht Abraham, ist derjenige, der tatsächlich völlige Gerechtigkeit erfüllt hat. Gottgerechte Gerechtigkeit. Jesus ist die einzige Person auf der ganzen Erde, die jemals dem Maßstab Gottes für Gerechtigkeit wirklich entsprochen hat und entspricht. Jesus, Gott, der Mensch geworden ist, er hat als Mensch die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Und darum wird Jesus Christus in der Bibel der Gerechte genannt, und zwar im vollsten Sinne des Wortes. Abraham war ein Sünder, du und ich, wir sind Sünder. Aber Jesus Christus ist der Gerechte, der Heilige und Sündlose. Und Abraham glaubte den Worten Gottes. Er glaubte dem Herrn und somit wurde ihm Gerechtigkeit angerechnet. Was für eine Gerechtigkeit? Es ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, damit Sünder, die die Gemeinschaft und den Segen Gottes nicht verdient haben, die Gerechtigkeit von Jesus empfangen können und somit rechtmäßig gerecht gesprochen werden können. Die Gerechtigkeit ist eine fremde Gerechtigkeit, sagten die Reformatoren. Es ist eine Gerechtigkeit außerhalb von uns. Ja, es ist eine fremde Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit, die nicht wir erarbeitet haben, sondern die Gerechtigkeit, die Jesus Christus gewirkt hat. Und diese Gerechtigkeit von Jesus Christus, sie wird uns zugeschrieben. Sie wird uns angerechnet. Sie wird als die unsere erklärt. Aufgrund seiner Gerechtigkeit werden alle, die an Jesus glauben und dadurch mit Jesus verbunden sind, gerecht gesprochen. Die Verbindung zu Jesus ist der Glaube, so dass seine Gerechtigkeit uns zugeschrieben wird. Nun fragst du dich aber vielleicht, Abraham lebte doch Jahrhunderte vor Jesus. Wie konnte Abrahams Glaube ihn mit Jesus verbinden? Der kam doch viel später. Was glaubte Abraham? Was heißt es, wenn hier steht, und er glaubte dem Herrn? Was glaubte Abraham? Nun, im Vers zuvor, da sagt Gott zu ihm, blicke doch auf den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Glaubte Abraham nicht einfach bloß, dass er Kinder zeugen wird? Und dass die dann so viele werden wie die Sterne am Himmel? Glaubte er nicht einfach nur dieser direkten und freundlichen Zusage Gottes über sein Leben? Nein. Abraham glaubte der Zusage Gottes an Jesus Christus, dem verheißenen Retter. Paulus, er schreibt hier eine bemerkenswerte Aussage, und zwar im Galaterbrief, im Galater Kapitel 3. Hier heißt es ab Vers 6, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Ihr seht, hier zitiert er wieder unseren Predigtvers. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündete dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Kennt ihr das griechische Wort für gute Botschaft? Euangelion, oder wir nennen es Evangelium. Paulus, er schreibt, Gott evangelisierte Abraham schon vorher. Er vorevangelisierte Abraham, als er ihm seine Verheißung gab. Jesus sagt in Johannes 8 sogar, Abraham sah die Zeit von Jesus voraus und er freute sich darüber. Was glaubte Abraham? Nicht nur, dass er Kinder zeugen würde, er glaubte, dass aus seiner Nachkommenschaft der von Gott versprochene Retter kommen wird, der den Fluch der Sünde ein Ende bereiten wird. Abraham glaubte dem Evangelium, dass sein Nachkomme der gerechte Retter werden würde, nach dem Versprechen Gottes. Und darum sind auch wir, die wie Abraham an Jesus glauben, Söhne Abrahams und werden mit ihm den Segen empfangen, schreibt Paulus. Der Glaube ist das gewisse Vertrauen auf die gute Botschaft in Jesus Christus allein, dass seine Gerechtigkeit den Fluch unserer Sünde besiegt und wir aus Gnade gerecht gesprochen werden können. Das glaubte Abraham. Aber wir stellen noch eine dritte und letzte Frage. Wie kann die Rechnung aufgehen? Jeder, der ein Empfinden für Gerechtigkeit hat, der wird sich doch fragen, wie kann das denn gehen? Wie kann denn eine fremde Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit von Jesus, einfach uns angerechnet werden, die wir doch ungerecht sind? Das ist doch nicht gerecht. Das ist doch nicht legal, oder? Doch Paulus schreibt in Römer 3, Vers 26, also direkt bevor er über Abraham schreibt, dass die Gnade des Evangeliums nicht die Gerechtigkeit Gottes aufhebt, sondern sie bestätigt. Und hier merken wir, ja, es ist ein bisschen komplizierter, als man vielleicht sich zunächst vorstellt. Aber Paulus schreibt in Römer 3, Vers 6, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, also von der Gerechtigkeit Gottes in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Gott ist gerecht und kann durch den Glauben an Jesus auch den rechtfertigen, der eigentlich ungerecht ist. Wie ist das möglich? Wie kann das sein? Wie kann Gottes Gerechtigkeit bestehen und er trotzdem Ungerechte rechtfertigen? Wie geht diese Rechnung auf? Wie passt das zusammen? Und wieder erkennen wir, wie passend und nützlich diese Stelle ist, in der der Geist uns diese Erklärung über die Rechtfertigung von Abraham gibt. Es ist in dem Kapitel über den Bund Gottes mit Abraham. 1. Mose 15 ist das Kapitel, wo Gott einen Bund mit Abraham schließt. Und unser Vers, er ist tatsächlich sozusagen der Einführungsvers zur Aufrichtung des Bundes zwischen Gott und Abraham. Die Rechtfertigung, sie findet statt im Rahmen eines Bundes, in einem Vertragsverhältnis, in dem bestimmte Regeln festgelegt werden. Jesu Gerechtigkeit kann uns durch Glauben angerechnet werden, weil Jesus der Repräsentant und das Bundeshaupt für alle Gläubigen ist. Es liegt an einem Bund der Gnade, dass Gott uns die Gerechtigkeit von Jesus anrechnen kann, ohne selbst dabei ungerecht zu sein. Gott ist kein ungerechter Richter. Er hat einen rechtmäßigen Bund der Gnade aufgerichtet. Und in diesem Bund der Gnade ist Jesus unser Repräsentant. Und das, was ihm gilt, das kommt uns zugute. Es gibt in Verträgen, auch in weltlichen Verträgen, legale Stellvertreter oder rechtliche Teilhaber, sodass ein Gewinn oder ein Gut rechtmäßig übermittelt werden kann, ohne dass solch ein Vertrag unrechtmäßig wäre. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Nun, Beispiele können immer nie alle Dinge richtig darstellen, aber ich hoffe, es veranschaulicht einen wesentlichen Punkt. Ein junges Mädchen heiratet einen der erfolgreichsten Unternehmer des Landes. Ihm gehören viele Ländereien und auch Immobilien. Und sein Privatvermögen ist unvorstellbar hoch. Und mit der Hochzeit gehört auf einem Schlag all sein Vermögen auch ihr. Wegen dem Bund der Ehe. Ihr wird all sein Vermögen gutgeschrieben, zugeschrieben. Sie sind jetzt vereint in dem Bund der Ehe. All das, was ihm gehört, gehört auch ihr. Und nun kommen auf dieser festlichen Hochzeitsfeier auch einige alte Freundinnen der Frau. Und sie fragen, wie hast du das bloß geschafft? Wie hast du es geschafft, so einen Mann mit so einem Vermögen zu bekommen? Hast du irgendwie ein Unternehmen gegründet, ein Start-up, wie es gerade so modern ist, und hast so viel Geld verdient, dass du in solche Kreise aufgestiegen bist? Du warst doch früher so ein armes, verwahrlostes Mädchen. Und sie sagt, nein, ich war arm wie eh und je. Ich hatte sogar viele Schulden, die ich nicht bezahlen konnte. Aber mein Mann hat alle Schulden bezahlt. Und nun darf ich reich sein aufgrund seines Vermögens. All das, was sein ist, ist auch mein. Und die Freundin, sie fragen weiter, aber wie hast du es denn geschafft, so einen Mann zu bekommen? Hast du dich auf die Partys der Reichen geschlichen, indem du dich als feine Dame ausgegeben hast, wie Aschenputtel oder wie? Oder hast du für ihn als Hausmädchen gearbeitet und du hast so gut gearbeitet und er fand dein Aussehen in seinen Kleidern so schön, dass er deine Armut übersehen konnte und dich geheiratet hat? Was hast du bloß getan? Wie hast du es veranstaltet, so einen Mann zu bekommen? Sag uns, was war deine Strategie? Und sie sagt, ich habe nichts getan. Und ich kann euch nicht mehr sagen, als dass ich ihn nicht einmal gesucht habe. Mehr noch, ich habe Menschen wie ihn verachtet, wenn sie mir auf der Straße begegneten. Aber eines Tages kam er zu mir und er versprach mir seine Liebe. Und ich habe nichts getan und nichts verdient. Alles, was ich sagen kann, ist, ich vertraue ihm und liebe ihn. Und nun sind wir verbunden und ich bin ein neuer Mensch geworden. So ist die Verbindung mit Christus und seiner Gerechtigkeit, durch die wir das Heil und die Gemeinschaft mit Gott genießen können. Seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet, nicht durch unser Werk, aber durch den Glauben sind wir in einem Bund der Gnade mit Christus verbunden. Und was er erworben hat, das gilt auch uns, den Glaubenden. So geht die Rechnung auf. Was bedeutet das genau? Es bedeutet, in Jesus sind uns all unsere Sünden vergeben. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir durch unsere Ungerechtigkeit verdient haben. Wir waren weit im Minus. Und Jesus ist durch sein Opfer, dadurch, dass er sein eigenes Leben hingegeben hat, am Kreuz von Golgatha, dass er seinen Leib und sein Blut hingegeben hat, als ein heiliges Opfer, ist er für all unsere Schuld aufgekommen. Aber nicht nur das. Durch die Rechtfertigung sind wir nicht nur schuldlos, sondern gerecht gesprochen. Das heißt, auch vor Gott angenommen, vor Gott angesehen, als Gerechte. Uns ist nicht nur die Strafe erlassen, sodass wir nicht in die Hölle kommen, in die ewige Verdammnis. Nein, wir empfangen auch den ganzen Lohn. der eigentlich nur den vollkommen Gerechten und Heiligen zukommt. Wir empfangen durch Jesus den vollen Lohn der Herrlichkeit. In unserem Bekenntnis wird es der aktive und passive Gehorsam Jesu genannt. Mit seinem passiven Gehorsam bezahlt er all unsere Schuld. Und mit seinem aktiven Gehorsam schreibt er uns all den Lohn der Gerechtigkeit zu. Jesu Gerechtigkeit reicht dafür aus, unsere Schuld auszugleichen und auch noch den Maßstab Gottes an Gerechtigkeit für uns zu erfüllen. Ist das nicht erstaunlich? Gott hat in seiner Weisheit einen Weg gefunden, in dem er Sünder aus Gnade in Liebe gerecht sprechen kann, ohne dabei seine Gerechtigkeit zu übergehen. Nämlich in dem Heilsbund finden wir das Evangelium der Rettung in Christus aus Gnade und durch Glauben. Das ist die Lehre der Rechtfertigung, mit dem die Kirche steht und fällt. Und auch wir als Gemeinde, wir stehen und fallen mit dem Verständnis von der Rechtfertigung aus Gnade in Christus durch Glauben. Und für viele von euch ist es vielleicht eine Wiederholung. Und ich erzähle euch nichts Neues. Und doch sage ich euch, wenn dich diese Lehre nicht bewegt, wenn diese Lehre dein Herz nicht erfüllt, dann hast du sie noch nicht verstanden, wie du es verstehen solltest. Im kleinen Katechismus heißt es auf die 34. Frage: Die Rechtfertigung ist ein Akt der freien Gnade Gottes gegenüber Sündern, die wirksam zu Jesus Christus berufen sind, wodurch er alle ihre Sünden vergibt, sie als in seinen Augen gerecht annimmt. Dies geschieht nur aufgrund der Gerechtigkeit Christi, die ihnen angerechnet und allein durch den Glauben empfangen wird. Ihr Lieben, wir haben eine kostbare Lehre in dem Evangelium. Eine kostbare Lehre, die alle Rechnungen dieser Welt bei weitem übertrifft. Es ist eine Rechnung der Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Nun, wozu soll uns diese Lehre der Rechtfertigung anreizen? Ein paar praktische Hinweise. Zum einen, glaube allein an Jesus Christus und vertraue nicht auf deine Werke. Vertraue auf die gute Botschaft, auf das Evangelium, nämlich, dass es eine fremde und eine vollkommene Gerechtigkeit gibt, die dir zugesprochen wird aus Gnade durch den Glauben an Jesus. Er, der Gerechte, ist für Ungerechte wie dich gestorben. Und er ist um der Rechtfertigung willen auferstanden, damit jeder, der an ihn glaubt, Frieden mit Gott und ewige Gemeinschaft genießen darf. Schau auf dein Leben, egal ob du alt bist oder ob du jung bist. Egal, wie viel du schon getan hast und in wie vielem du versagt hast, das ist die gute Botschaft für dein Leben. Es gibt eine Gerechtigkeit außerhalb von dir. Die Gerechtigkeit von Jesus. Und wenn du an ihn glaubst und nicht auf deine Werke vertraust, dann schreibt Gott dir die Gerechtigkeit Jesu zu und vergib dir all deine Sünden und nimm dich als ein Kind Gottes auf. Und du darfst die ewige Herrlichkeit des Himmels erfahren. Egal für wie gerecht du dich hältst, deine Gerechtigkeit mag vor den Menschen oder sogar deiner Nachbarschaft entsprechen, aber sie ist nicht gottgerecht. Darum wird der gerechte und heilige Gott dich richten für jede Übertretung seines Gesetzes. Doch wer im Glauben mit Christus verbunden ist, mit Jesus Christus, dem Gerechten, der ist angenommen bei Gott und für gerecht erklärt, vertraue dich ihm an. Und ein weiteres: Hoffe allein auf Christi Gerechtigkeit in Zeiten der Versuchung und der Schwachheit. Mit dem wahren Glauben wachsen auch die Früchte der Heiligung. Die Reformatoren sagten, der Mensch wird durch Glauben allein gerechtfertigt, aber nicht durch Glauben, der alleine bleibt. Er trägt Früchte. Und es gibt viele Dinge, die wir nennen können an Kennzeichen. Da, wo rettender Glaube ist, da wächst noch viel weiteres an Liebe und an guten Werken. Unser Leben verändert sich. Doch manchmal schauen wir nur noch auf solche Kennzeichen und binden all unsere Hoffnung daran, dass wir ja gerettet sind, weil wir ja Fortschritte in der Heiligung machen. Weil wir ja eine Veränderung sehen, weil wir dies sehen und das bemerkt haben und hieran fortschreiten und diese Sünde aufgegeben haben. Und das wird zur Grundlage unserer Hoffnung. Doch es gibt Tage, da fühlen wir uns schwach und angefochten und wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir in Sünden gefallen sind und wir unser Versagen so deutlich vor Augen haben. Was hilft dir dann? Was hilft da unserer matten Seele? Die Lehre der Rechtfertigung. John Bunyan, er schreibt hierzu in seiner Autobiografie: Eines Tages, als ich über das Land zog, war mein Gewissen dermaßen niedergedrückt, dass ich fürchtete, es könnte doch nicht alles in Ordnung sein. Er meint hier zwischen Gott und ihm. Da kam plötzlich folgender Spruch zu meiner Seele: Deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Und zugleich schien es mir, dass ich mit den Augen meiner Seele Jesus Christus zu Rechten Gottes schaute. Dort, sage ich, war meine Gerechtigkeit. Wo immer ich auch sein mochte und was immer ich auch tat, Gott konnte von mir nicht sagen, ihm mangelt meine Gerechtigkeit, denn diese hatte er gerade vor seinen Augen. Obendrein erkannte ich, dass nicht die gute Verfassung meines Herzens meine Gerechtigkeit besser mache, noch meine schlechte Verfassung meine Gerechtigkeit verderbe. Denn meine Gerechtigkeit war Jesus Christus selbst. Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Jetzt fielen meine Ketten wirklich von mir ab. Ich war erlöst von meinen Anfechtungen und von meinen Fesseln. Auch meine Versuchungen wichen von mir. Merkt ihr, was für eine Kraft die Lehre der Rechtfertigung haben kann, wenn wir sie richtig verstehen? Meine Gerechtigkeit ist im Himmel. Ich bin angenommen bei Gott. Ob ich mich stark oder schwach fühle, ob mein Leben gerade ordentlich oder schwach scheint, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Die Lehre der Rechtfertigung durch die Verbindung mit Christus ist unser größter Trost und Grund fester, unerschütterlicher Hoffnung. Denn Jesus ändert sich nicht. Du und ich, wir ändern uns jeden Tag. Es gibt Auf und Abs. Jesus ändert sich nicht. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wer an Christus glaubt, der hat eine bleibende Gerechtigkeit vor Gott, eine bleibende Annahme vor Gott, eine bleibende Versöhnung mit Gott. Und zuletzt, lobe Gott allein für seine unermessliche Gnade. Wir Menschen, wir suchen gerne nach eigenem Ruhm. Aus jeder noch so geringen Tat wollen wir doch unseren Teil hervorheben. Aber bei der Rechtfertigung ist alles Rühmen ausgeschlossen. Paulus macht es so deutlich, wie man es nur schreiben kann. Alles Rühmen des Menschen ist vollkommen ausgeschlossen, wenn wir diese Lehre richtig verstehen. Und darum sind wir endlich frei, von uns wegzusehen und auf Gott zu schauen und ihn allein dafür anzubeten, für seine Gnade. Ihn voller Liebe und Dankbarkeit zu loben für diese gute Botschaft. Johannes Calvin, er beginnt seine Erklärung zur Rechtfertigungslehre mit dieser treffenden Bemerkung. Jetzt müssen wir diese Frage nach der Rechtfertigung gründlich durchdenken. Und dabei ist stets fest im Auge zu behalten, dass sie den hauptsächlichen Pfeiler darstellt, auf dem unsere Gottesverehrung ruht. Grund genug, hier die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt walten zu lassen. Die Grundlage für jede wahre Gottesverehrung ist die Rechtfertigung. Und wir können da Gott rechtmäßig loben, mit all dem nötigen Dank und Aufrichtigkeit und Liebe, wo wir die Gnade seiner Rechtfertigung verstanden haben. Das ist der Pfeiler, auf dem unsere Gottesverehrung ruht. Darum lasst uns gründlich darüber nachsinnen. Diesen Tag heute gebrauchen, um über diese kostbare Lehre nachzudenken. Lobe Gott für diese herrliche Botschaft seiner Gnade, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Oh, alle Ehre sei dem Herrn dafür. Amen. Unser Herr und Gott, wir loben dich für diesen Trost deines Wortes, der so viel tiefer reicht, als wir es uns vorstellen können. Wir preisen dich für diese Weisheit, der wir nur im Geringen nachforschen können, weil sie so viel erhabener ist. Dass du, der gerechte und heilige Gott, einen Weg gefunden hast, Sünder wie uns gerecht zu sprechen und anzunehmen und zu belohnen. Herr, wir bitten dich, präge diese Lehre tief in unser Herz hinein. Schenke uns diesen Glauben, der uns mit Christus aufs Engste verbindet, dass wir Anteil haben an dieser guten, an dieser besten Botschaft dieser Welt. Lass nicht zu, Herr, dass jemand aus diesem Gottesdienst geht und auf seine eigenen Werke vertraut und an dem herrlichen Evangelium vorübergeht. Sondern hilf, Herr, dass wir verstehen, was für ein kostbares Geschenk die Gerechtigkeit Jesu ist. Und was für ein großer Trost in all unserer Schwachheit. Und was für eine beständige Hoffnung wir darin haben. Und Herr, öffne du unseren Mund, dass wir nicht aufhören, unser Leben lang dich dafür zu loben, dass du den Gottlosen rechtfertigst durch den Glauben an Jesus. Schenk uns Augen zu sehen, Herr, und rühre unsere Lippen an, dass wir dich preisen für das Werk, das du getan hast. Für die Gnade, die du geoffenbart hast. Ja, für die Gnade, die du hast wirksam sein lassen in unserem Leben. Wir bitten dich gerade auch für solche, die trauern und belastet sind unter ihren eigenen Sünden, die hadern mit ihren eigenen Schwächen, dass diese Lehre der Rechtfertigung ihnen neue Kraft und Trost und Ermutigung zuspricht, wie dein Wort es bestimmt hat. O Herr, hilf uns in deiner Gnade. Amen. Wir schließen diesen Gottesdienst mit dem Segenswort aus 2. Korinther 3.